Essen im Ohr. Spezial.
Herzlich willkommen zur Spezialfolge Nummer 135.7 von Essen im Ohr zur Kommunalwahl 2025. Wir haben nacheinander alle Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu Gast. Heute Mike Rohleder für Die Partei. So heißt die Partei, bekannt unter anderem durch Martin Sonneborn, auch als Spaßpartei. Mike Rohleder wiederum bekannt als Musiker von den 257ers. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ich sage erstmal allgemein, was wir hier machen. Am 14. September soll ja das Essener Stadtoberhaupt für 5 Jahre gewählt werden. Die Räte, Kreistage, Bezirksvertreterinnen und Vertreter stehen zur Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und ja, wir als Radio Essen interessieren uns vor allem jetzt für 8 Menschen, die das Oberbürgermeisteramt in unserer Stadt anstreben. Die Stadt mit 600.000 Einwohnern, einer langen Geschichte, vielen Schulden, aber auch grüne Hauptstadt vor ein paar Jahren, Kulturhauptstadt 2010 und westliches Zentrum des Ruhrgebiets, um nur mal ein paar Stichpunkte zu sagen. Zu mir, ich bin Christian Pflug, Chefredakteur bei Radio Essen und Host von diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wieder zuhört. Vielleicht jetzt schon die 7. Folge, wenn ihr die Reihenfolge eingehalten habt. Ansonsten ist es auch egal. Jedenfalls diese 135er hier, das sind die Oberbürgermeisterkandidaten. Der Podcast Essen im Ohr ist ja noch viel größer. Da haben wir ja jede Menge Folgen vorher, nämlich 134, wie man sich denken kann. Da sind sicher viele Stammhörerinnen und Hörer auch dabei, die schon den Bischof gehört haben, den RWE-Trainer, Polizeipräsidenten bis hin zur Klosterschwester. Wir hatten ja schon sehr viele spannende Gäste. Alle Essen im Ohr-Folgen gibt es bei uns im Netz und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Kritik habt oder Rückmeldung, dann podcast@radioessen.de. Da könnt ihr uns auch nach dieser Folge natürlich gerne schreiben. Das ist die Vorrede. Jetzt sei noch gesagt, wir haben jetzt gleich 8 Minuten, die loslegen. Es wird immer mal piepsen. Die liebe Kollegin Svenja Trappmann, die hier alles im Hintergrund organisiert, vorher, nachher, währenddessen, drückt immer die Stoppuhr, während Sie sprechen. Mein Gelaber wird nicht mitgestoppt, so hat jeder gleiche Chancen.
Sehr gut.
Der Steckbrief ist das erste. Ich sag die Rubrik, im Steckbrief ist nicht so viel Platz, es darf nicht so lang werden. Und dann notieren wir akustisch die Antwort. Los geht's. Vollständiger Name.
Mike Rohleder.
Aktuelle Jobbezeichnung.
Musiker würde ich das schimpfen.
Künstler kann man auch sagen, ja. Aktueller Wohnort.
Ich wohne in Essen-Kupferdreh schon immer.
Immer und immer noch und weiter.
Immer und immer noch die Zahl der 257. Ich muss ja da
muss ja bleiben.
Ich
ja.
muss bleiben.
Wann und wo geboren?
Auch in Essen-Kupferdreh am 22.06.1986.
Also wirklich in schon ewig in Kupferdreh, schon selbst da geboren.
Richtig.
Was gelernt und oder studiert?
Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Ich habe mich bei Edeka von Kunden anschreien lassen über 3 Jahre und das hat mich geprägt. Als Wehrdienstverweigerer musste ich da dann irgendwie die harte Schule nochmal nachholen.
Was waren die häufigsten Kundenbeschwerden?
Okay, eigentlich immer nur so absurdes Zeug, ohne Hand und Fuß, also eigentlich immer nur Quatsch.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe, 2 Kinder.
Okay, liebstes Urlaubsziel?
So aus der Historie heraus Holland. Die geilste Stadt der Welt.
Das, genau. Irgendwie hätte ich es mir denken können. Ja. Obwohl Puristen jetzt sagen würden, das sind die Niederlande.
Ja, das sind die Niederlande, das ist wohl auch wahr. Aber meinen schönsten Urlaub, muss ich gestehen, hatte ich auf Kreta. Also ich würde auch Kreta mit ins Boot nehmen.
Ja. Ihre größte Macke?
Ich bin sehr gesprunghaft, glaube ich, ist meine größte Macke. Heutzutage heißt das ADHS, früher war das einfach nur schwer erziehbar.
Oder mehrere Dinge gleichzeitig anfangen und
genau,
sowas.
Genau, ja, richtig.
Lieblingswahlplakat?
Lieblingswahlplakat, stoppt den Fahrradwahnsinn von der EBB, das ist ja vollkommener Quatsch, ich find's sehr lustig.
In dem Podcast mit dem EBB-Kandidaten werden wir diese Frage natürlich nachstellen, das ist klar. Eigenes Wahlplakat? Ich meine, da sind ja viele Drogen zu sehen.
Ja, was heißt viele Drogen?
Bierflasche gesehen, ja, Koks.
Stimmt, die Kokslein, ja, aber da habe ich nichts mit zu tun. Das ist so ein allgemeines die Parteiplakat. Bei meinen habe ich mich entschlossen, das mit ins Boot zu nehmen, genau, weil ich das für mich persönlich auch als wichtiges Thema empfinde. Und Alkohol eher schwierig, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden und einmal auch Mischkonsum angedeutet, aber es war halt auch...
Das Frühstück,
genau.
Ja, das, sowas bleibt hängen. Die Frage ist, was ist mit der Politik zu tun hat, der Zukunft des Oberbürgermeisters Rohleder, werden wir gleich erfragen. Aber das war erstmal unser...
Ja, muss man ja.
Ja, klar. Das ist erstmal der Steckbrief. Jetzt haben wir die Fragen aus dem Glas. Die erste wichtige, handgreifliche Aufgabe ist, dieses Einwegglas, Einmachglas zu öffnen oder
das,
Wegglas.
Das kriege ich hin.
So,
das
und dann am besten... Genau. Einmal ziehen und selbst vorlesen, selbst beantworten. Ich tue da gar nichts.
Welches Buch könnten Sie immer wieder lesen? Abgesehen von meinem Vokabelheft, da musste ich schon immer wieder nachschlagen. Welches Buch könnte ich immer wieder lesen? Ich freue mich gerade richtig doll, dass ich diese ganzen Kinderbücher wieder nachholen kann. Also, was nehme ich davon? Jetzt gerade bei meinem Dreijährigen Die kleine Raupe Nimmersatt. Die könnte ich wirklich 1500 Millionen Mal lesen, das ist gar kein Problem.
Das geht auch deswegen, weil die ja recht schnell zu lesen ist.
Genau, ich lese auch nicht so viel, ich höre Hörbücher.
Das Buch von Martin Sonneborn schon gelesen?
Ich hab's,
ist ja nun der oberste Mann der Partei.
Ich hab's zu Hause. Das Problem ist bei mir immer die Zeit. Ich habe immer sehr viel Lust, was zu hören, zu lesen, aber ich finde einfach nicht so richtig die Zeit. Ich bin da leider nicht so die Leseratte.
Wenn er das hier hört. Aber gut, wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben noch Zeit.
Wofür empfinden Sie tiefe Dankbarkeit? Tiefe Dankbarkeit empfinde ich auf jeden Fall für meinen Werdegang. Ich habe mit meinem besten Freund angefangen, alberne Musik zu machen und konnte jetzt die letzten 20 Jahre davon leben, ohne mich irgendwie unterjochen zu lassen von irgendeinem Arbeitgeber. Das war ganz gut.
Wir werden die Frage später noch haben, ob das als Musiker so weitergeht, wenn das Amt des Oberbürgermeisters winkt, aber das kommt später, schon mal angekündigt. Ach nein, ich stelle die jetzt, was soll das? Weil die kriegt auch jeder gestellt. Was machen Sie denn, wenn es dann doch nicht klappt mit dem Oberbürgermeisteramt?
Das ist ja mein großes Glück. Ich habe ja Netz und doppelten Boden. Ich muss ja noch nicht mal, wenn ich nicht möchte, in der Politik bleiben. Aber bis auf Weinen werde ich dann einfach wieder Musiker sein. Ein bisschen weinen werde ich aber schon.
Und trotzdem wollen Sie das Oberbürgermeisteramt anstreben in der Großstadt Essen? Und da frage ich doch jeden, warum tun Sie sich das an? Das ist ja jetzt wirklich kein Vergnügen in der Stadt mit Schulden und mit diversen Problemen.
Ja gut, mit den Schulden, das ist ja eigentlich in jeder Stadt das Gleiche. Da kann man sich ja aussuchen, was man möchte.
Essen liegt doch schon gut vorne.
Essen ist, ja, ist schon relativ weit vorne, da haben sie auch recht. Ja, ich tue mir das tatsächlich an aus einer Laune heraus. Die Freunde von mir, die Jungs von Essen, diese wurden tatsächlich von die Partei angefragt. Und die sind ja immer maskiert. Und dann saß der Robin gerade in der Sekunde, als er angerufen wurde, neben mir und hat gesagt, würdest du das machen? Und dann habe ich ja gesagt. Und am nächsten Tag habe ich dann gemerkt, ja, mein Ego glaubt auch, dass ich der perfekte Mensch dafür bin. Also ziehe ich das jetzt durch.
Manche glauben, dass sie hinter Essen-Diese steht.
Das kann sein.
Mhm. Wir lassen das stehen und ziehen noch einmal aus dem Glas.
Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Das ist jetzt so philosophisch oder albern, das ist so in vielerlei Hinsicht zu beantworten. Ich glaube, ich würde, da gibt's keinen Handyempfang, wahrscheinlich besser als in Deutschland. Ja, ich würde ein Handy mitnehmen und ein Ladekabel und einen Hamster, der das auflädt. Nee, ich weiß gar nicht so richtig, aber.
Das Buch von Martin Sonneborn,
ich würde, glaube ich, würde auf einer einsamen Insel halt die Menschen vermissen und das Tor zur Menschheit ist aktuell halt nur mal das Smartphone. Das würde ich am allerliebsten mitnehmen. Habe ich zwar nicht lange was von und ich werde verhungern, aber ist egal.
Soweit soll es nicht kommen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für die erste Zeitrunde. Wie wichtig sind Ihnen lokale Medien in Essen?
Mir sind lokale Medien sehr wichtig. Ich glaube, da kann Radio Essen, das kann Radio Essen auch bezeugen. Also egal, was irgendwie anstand, wir sind sofort dabei, auch bei der WAZ. Ich finde lokale Medien insofern wichtig, weil die Themen angesprochen werden, die halt auch wirklich in der Stadt relevant sind und die Leute aus der Stadt betreffen. Und wenn man sich jetzt einfach immer nur diese Boulevard-Presseberichte durchliest, dann wird man erstmal dumm und wahrscheinlich auch schwurblerisch nach und nach.
Welches Verkehrsmittel wählen Sie, wenn Sie in Essen unterwegs sind?
Ich bin häufig, also zumindest im Sommer, mit meinem Fahrrad unterwegs und ich fahre überwiegend Bus und Bahn tatsächlich. Es ist zwar die Hölle auf Erden, aber ich mache es trotzdem.
Warum die Hölle? Also ich kann es nachvollziehen. Ich bin im U-Bahn-Tunnel jetzt vor kurzem auch stecken geblieben und der Zug war kaputt, die U-Bahn.
Ja, es kommt immer auf die Verbindung an. Also wenn ich jetzt von hier von der Innenstadt nach Kupfer drehen muss, das geht ja voll, das ist in Ordnung. Aber wenn man dann mal so ein bisschen abgelegenere Orte besuchen möchte, ist das schwer. Und auch die Taktung der Bahnen und so.
Und abends. Gut, da wird der Oberbürgermeister dann, wenn er Rohleder heißt, was ändern.
Erstmal ist das dann sowieso umsonst, Bus und Bahn zu fahren. Das ist Punkt 1 schon mal.
Wie wird das finanziert?
Das wird dann verstaatlicht.
Das Stadtlicht.
Wir werden die Ruhrbahn dafür übernehmen. Nee, aber wie genau, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest für Leute, die den Bedarf haben, finde ich, sollte das weiterhin möglich sein. Ich finde, dieses Deutschland-Ticket war eine ganz gute Sache. Warum machen wir nicht ein Essen-Ticket? Dann ist das wenigstens günstiger für Menschen, die es brauchen.
Heißt, der Verkehrsmix wird geändert zugunsten von ÖPNV oder auch mehr Fahrradwege und weniger Auto, Straßen kleiner oder Fußgänger weg oder?
Ja, ich habe ja gerade schon den Witz über dieses EBB-Schild gemacht mit Stopp den Fahrradwahnsinn. Ich finde, der Wahnsinn, der ist noch gar nicht weit genug gegangen tatsächlich. Also wenn man hier mit dem Fahrrad irgendwie versucht, von A nach B zu kommen, ist das schon ein todesmutiges Unterfangen. Und es gibt ja auch Städte, die mit gutem Beispiel vorangehen, wie jetzt gerade Helsinki, kein Verkehrstoter mehr im letzten Jahr. Lass das doch mal probieren, hört sich doch gut an.
Noch eine Fantasiefrage, so Oberbürgermeister Mike Rohleder von der Partei ist jetzt am Ruder, kann entscheiden. 2035 wird sich dann viel verändert haben, so 10 Jahre. Wie wird die Stadt dann aussehen? Was wird anders sein?
Mir liegt besonders am Herzen der Essener Norden. Ich denke, wenn man da zum Beispiel, wir hatten vor kurzem am Hafen ein bisschen was gedreht mit den Jungs von Essen Diese und mir liegt besonders am Herzen, wenn man da einfach mal zum Beispiel einen frischen Wind reinbekäme. Es ist die Infrastruktur, eigentlich ist jede Stadt der Welt stolz, wenn sie einen Hafen hat und irgendwie Zugang zum Wasser, und irgendwie nehmen wir das nicht so ernst. Und ich glaube, das wäre ein ganz guter Anfang, dass da auch mal wieder ein Supermarkt sagt, hey, da oben könnte man vielleicht mal wieder eine Filiale hin errichten. Ja, und Gleiches gilt hier für die Innenstadt, ne? Die muss belebt werden. Da müssen Menschen über den Geschäften wohnen und irgendwie muss da Leben rein. Ich finde diese ganzen Ketten, die wir hier haben und die ständig wechseln, einfach nur tot. Da kann man in jede Innenstadt Deutschlands gehen, die sehen alle gleich aus.
Ist das Kritik an der jetzigen Politik? Zu wenig getan?
Ja, viel zu wenig getan. Und vor allen Dingen nicht die Möglichkeiten eröffnet, dass Menschen sich da ausleben können, weil die Mieten halt einfach viel zu teuer sind. Wenn man da als Gründer versucht, sich auf eigene Beine zu stellen, ist das, glaube ich, einfach nur ein Unterfangen, was nicht so sonderlich von Erfolg geprägt ist bei der Miete.
Aber ich frage natürlich weiterhin, die Kommune hat wenig Geld und das kostet Geld, also wer soll das bezahlen?
Ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem ist, dass das alles an irgendwelche Immobilieninvestoren und Firmen in London, Hamburg, was weiß ich, nicht gegangen ist. Wir wollten hier einen Pop-Up-Store eröffnen und mussten halt erstmal tagelang gucken, welcher Store überhaupt noch in Händen irgendwelcher Essener ist. Das ist ja fast gar nicht mehr irgendwie der Fall. Also es ist tatsächlich alles aus der Innenstadt ist verkauft worden und das ist natürlich jetzt auch schwer, das wieder zurückzuführen. Da hat man über kurze Zeit dann vielleicht mal so ein bisschen den glorreichen Gedanken gehabt, für immer die Einkaufsstadt zu bleiben. Aber ich glaube, der Fiebertraum ist längst Geschichte und da muss man sich mal von verabschieden.
Bevor wir hier einen Fiebertraum kriegen, nutzen wir die restliche Zeit, um eine kleine Übergangsfrage zu machen. Der erste Block wäre damit vorbei. Kleiner Hinweis, wir sind auch bei YouTube zu sehen. Da werden wir auch alle 8 Kandidatinnen und Kandidaten Interviews, Podcast-Folgen hochladen, sodass wir gesehen werden. Und dann kommt jetzt eine schwere Entscheidung, nämlich, es gibt einen Snack zwischendurch. Wir haben jetzt eine kleine Umbaupause.
Ah, okay.
Ein Künstler kennt das, ja?
Ja, ja.
So, wir haben entweder Butterkekse. Die stehen hier schon ganz dach, sind ein bisschen weich. Ich hab's probiert, aber egal. So, dann haben wir vegane Weingummis. Ja, ja. Teller voll, das ist viel. Dann haben wir Schokolade, was bei warmem Wetter im Sommer gefährlich ist, aber die ist nochmal frisch aufbereitet. Und dann natürlich, damit wir uns nicht vorlassen, wir machen hier ungesunde Sachen. Hier ist ein Obstteller, also zumindest mit Banane und Weintrauben. Wofür entscheiden Sie sich?
Oh, das hat doch wieder einen Hintergrund. Da muss ich doch jetzt gezielt. Ja, ehrlich gesagt bin ich voll die Naschkatze. Ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn mein kindliches Ich sprechen würde, würde ich mich für die 3 Süßigkeiten entscheiden, alles mischen und das dann irgendwie in meinen Mund stopfen. Aber momentan bin ich eher auf Obst.
Also die anderen haben in diesem Moment auch gegessen, das ist durchaus erlaubt.
Ich bin gerade eben von einem Bäcker-Peter-Besuch hier hingekommen und bin dementsprechend voll.
Okay, dann ich lasse das da trotzdem stehen, ja, sieht gern. Schön bunt aus,
ja.
Auch für zukünftige Bilder oder Videos. Jetzt kommen, und damit starten wir, neue 12 Minuten. Jetzt kommen nämlich die Hörerfragen. Mhm. Und das sind 9 bei mir in der Zahl, schaffen wir aber nicht alle. Wir nehmen 5, indem wir 3 stellen, die alle kriegen, und dann 2 noch erwürfeln aus den letzten 6.
Ja, cool.
Da haben wir die Nummer eins und da ist dann schon mal die Frage, sind Sie Rot-Weiß-Essen-Fan oder Sympathisant oder Freund?
Ich habe eine Dauerkarte für Rot-Weiß-Essen und für Borussia Dortmund. Das wird Montag interessant für mich.
Oh ja, das wird ein spannendes Spiel. Wir zeichnen das auf vor dem Borussia Dortmund Pokal, deswegen genau. Das sei gesagt, weil genau, richtig. Öffentlich geht ja... online geht dieser Podcast ja etwas später, aber ja, viele stimmt. werden sich erinnern an den hohen Sieg von Rot-Weiß Essen.
Genau, das sind alles 7-1 historisch.
Aber die folgende Frage passt dazu, ganz im Ernst. Ralf hat da was gefragt, was sich an den Oberbürgermeister richtet, aber das Thema greifen wir für alle auf.
Ja, hallo, ich heiße Ralf Etterich, bin 60 Jahre, Pensionär und wohne im schönen Essen-Harzopf. Warum treiben Sie den Ausbau des Stadions an der Hafenstraße so weit voran, obwohl viele städtische Einrichtungen, insbesondere Sportstätten wie Schwimmbäder, Fußballplätze für den Schulsport so wichtig sind? Für den über 25 Millionen teuren Ausbau des Stadions können einige Sportstätten instand gesetzt werden, ja sogar auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Vielen Dank.
Schwere Frage. Wie ist Ihr Standpunkt?
Aus Sicht eines Fußballfans natürlich erstmal für die Stimmung großartig, wenn die Ecken zu sind. Ich glaube und... da möchte ich jetzt auch nicht so richtig schlecht über die bestehende Politik jetzt gerade sprechen in der Hinsicht, weil ich glaube, dass das auch einen Hintergedanken mit sich bringt, zum Beispiel Konzerte, Veranstaltungen, die dann einfach da besser stattfinden können aufgrund der Akustik. Und vielleicht hat das ja auch wieder einen Nutzen für den Essener Norden, was ja auch mein Interesse ist. Von daher, ich kann aber natürlich auch die Bedenken verstehen. Natürlich kann man mit so viel Geld richtig viel machen und hätte kleinere Vereine damit fördern können. Gleichzeitig ist das schon so lange Thema und ich glaube, der Verein hat Potenzial, jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht nochmal eine Liga weiter nach oben zu springen und dann braucht man es. Vielleicht ist es gut für den Essener Norden, ich kann aber vollkommen verstehen, wenn man damit nicht d'accord ist.
Die nächste Frage, die an alle geht, ist, erklärt sich selber, Sascha hat das schon alles wunderbar zusammengefasst.
Mein Name ist Sascha Scherer, ich bin 48 Jahre alt und lebe schon mein ganzes Leben in Essen-Überruhr. Seit 32 Jahren bin ich Mitarbeiter der Ruhrbahn bzw. EFAG und seit 2007 Mitarbeiter der Fahrtreppenwerkstatt. Was dazu führt, dass ich jeden Tag live und in Farbe erleben darf, wie sich unser Stadtbild verändert. Die Drogenszene nimmt zu, die Obdachlosigkeit nimmt zu und meine Frage ist, gibt es Überlegungen in diese Richtung, Hilfsangebote, oder ist man eher damit beschäftigt, zum 99.000. Mal die Straßenführung in Rüttenscheid zu verändern?
Hey, guter Call. Wahrscheinlich sind Sie damit beschäftigt, die Straßenführung in Rüttenscheid aktuell nochmal zu verbessern oder zu verändern. Ich bin aber für eine tolerante Drogenpolitik, wie das zum Beispiel in Portugal der Fall ist. Die Menschen sollten eher an die Hand genommen werden, als ihnen irgendwie immer Platzverweise zu geben oder so. Die sind eh den ganzen Tag draußen, das ist denen scheißegal, wo die jetzt gerade sind. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Angebote geschaffen werden müssten, wie Druckräume und wo man sich dann halt wirklich vernünftig wohlfühlt und nicht irgendwie so wie Vieh behandelt wird, dann hast du da deine Kabine und kannst. Die Menschen müssen an die Hand genommen werden. Man muss ihnen immer wieder das Angebot machen, vielleicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe damit häufig zu tun gehabt, bei Freunden zum Beispiel, wenn die in irgendwelche Alkoholprobleme abgedriftet sind, das ist als Musiker, kommt das mal vor. Und wenn man die Menschen nicht immer wieder anspricht und immer wieder an die Hand nimmt, dann sind die verloren. Und ich glaube, das ist der einzige Weg ist, um da wieder rauszukommen. Weil es gibt immer mehr, immer günstigere, sehr schlimme Drogen, die jetzt gerade im Umlauf sind. Man sieht das ja auch in Amerika mit der Fentanyl-Krise und so. Das schwappt jetzt zu uns. Mhm. Und entweder reagieren wir da menschlich oder wir müssen sie halt weiter verscheuchen jeden Tag.
Wird das gelingen oder ist das nur ein Traum? Es sind immer mehr Drogen wie aus Amerika oder jetzt Crack und so, was die Menschen sehr schnell kaputt macht. Und es gibt ja auch schon Hilfsangebote. Da ist immer die Frage, lassen sich die Menschen helfen? Wie kommt man da ran? Also wie kann man diese Menschlichkeit zeigen und als Politiker dann, als Oberbürgermeister dann anders handeln als bisher?
In erster Linie kann man die Menschlichkeit zeigen, indem man diese Angebote schafft. Natürlich ist es hundertprozentig so, dass jetzt nicht jeder Süchtige das annehmen wird. Allein schon aus Scham oder vielleicht einfach aus Gleichgültigkeit. Das wird wahrscheinlich beide Gründe werden eine Rolle spielen in der Frage. Ich bin mir aber sicher, dass es die einzige Möglichkeit ist. Also es wird diese Menschen für immer geben. Es wird immer Menschen geben, die eine Suchterkrankung haben und die einem irgendeinem Rausch verfallen sind. ich möchte nur halt, dass wir das vielleicht in Einklang mit den Menschen irgendwie geregelt bekommen, die sich da unwohl fühlen. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Wenn ich angesprochen werde von Suchtkranken, dann habe ich damit zum Beispiel jetzt nicht so dolle Probleme wie jemand anders, der dann halt vielleicht auch ein bisschen ängstlich wird. Ich bin mir aber sicher, es funktioniert nur, wenn man auf sie zugeht.
Nachfrage, wenn ich die Wahlplakate der Partei im Kopf habe, da sind viele Drogen da und nach meiner Meinung auch etwas verharmlost auf einem Spaßplakat für eine Partei, wo man die Koksline sieht oder Joint oder Alkohol öfter dabei und so weiter. Das passt doch nicht.
Ich habe gerade schon im Off ja einmal gesagt, dass dieses Koks-Plakat nicht auf meinem Mist gewachsen ist und ich tatsächlich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass man davon die Finger lassen sollte. Ich bin zwar dafür, dass man Toleranz zeigt, wenn es suchterkrankte Menschen gibt, habe aber selbst auf meinem Plakat auch nur mit Bier und Cannabis gesponnen und dann ein bisschen Gags gemacht. Möchte das auch nicht verharmlosen damit.
Wo können wir, wenn man das Plakat sieht, natürlich sagen, ja, ist das der richtige Ort? Ist das noch Satire? Wie wirkt das?
Ja, Satire ist natürlich jetzt erstmal breit gefächerter Begriff. Wir wollten mit den Plakaten natürlich in erster Linie Aufmerksamkeit erregen, weil es für unsere Kleinstpartei schwierig ist. Und weil man ja auch jetzt nur noch als Spaßpartei verstanden wird, was mir jetzt auch schon von dem einen oder anderen Politiker um die Ohren gehauen wurde. Aber gleichzeitig, ich wurde halt von dieser Partei gefragt, ob ich mitmache. Es ist die Herangehensweise und Parteipolitik schmeckt auch anderen Politikern nicht immer, aber ich muss mich da einfach zurechtfinden und mach da mit.
Die Themen sind ja durchaus eine ernste Sache, auch wenn es manchmal um Dinge geht, wo man denkt, mein Gott, kann doch nicht wahr sein, muss man doch lösen. Was zum Beispiel die folgende Frage zeigt, da ist Alexandra ganz deutlich.
Ja, hallo, ich heiße Alexandra, bin 50 Jahre alt und Bankkauffrau. Da wir am Rande von Rüttenscheid wohnen und unser Sohn auch hier in Rüttenscheid zur Schule geht, interessiere ich mich natürlich besonders für die Verkehrssituation allgemein in Essen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass durch den Kampf zwischen Fahrrad und Auto die Fußgänger und die ÖPNV-Nutzer hinten rüberfallen. Was möchten Sie denn für uns tun?
Ich habe diesen Fahrrad-gegen-Auto-Kampf leider verpasst. Das hätte ich gerne gesehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Auto gewinnt, wenn die kämpfen. Gleichzeitig bin ich da voll bei der Dame. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin dafür, dass es überwiegend für Fußgänger und für Menschen, die Fahrräder oder ähnlich nutzen, geschaffen werden muss, die Infrastruktur, weil für mich ist das die Zukunft. Man hat jetzt jahrzehntelang für Autos gebaut, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin, wir sind eine Stunde unterwegs, dann muss ich davon 55 Minuten sagen, bitte rennt nicht, pass da auf, pass hier auf, da fahren Autos, hier fahren Autos. Ehrlich gesagt bin ich sehr satt, was das Autofahren angeht. Und gerade in Innenstädten, man kann ja, wenn man irgendwie jetzt in eine andere Stadt muss, ein Auto nutzen, das ist von mir aus in Ordnung, aber in der Innenstadt, dann sollte halt eher das ÖPNV-Programm ausgebaut werden. Und dann halt ist das ja, geht ja einher dann auch mit den Fußgängern. Also die haben ja dann auch viel mehr Möglichkeiten.
Also mal geträumt, wie sieht die Rüttenscheider Straße mit einem OB Mike Rohleder aus?
Ich finde, dass das momentan gar nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt. Also ich bin täglich an der Rüttenscheider Straße und ich finde, dass es als Fahrradstraße mit den Autos so auch vorsichtig dahinter, ich finde, das funktioniert doch ganz gut. Und wenn man da jetzt irgendwie so nicht denkt, das wäre ein Kampf, wie die Dame das formuliert hat, sondern das halt ein bisschen als gemeinschaftliches nebeneinander herleben betrachtet und dann ein bisschen Verständnis für den jeweils anderen hat, dann funktioniert das doch.
Aber das Kampfdenken, ich sage das mal in Anführungsstrichen, ist ja trotzdem da. Wir merken das an den vielen Hörerzuschriften, die sich mit dem Thema beschäftigen. Rüttenscheider Straße hat ein hohes Aufregungspotenzial und die einen kommen da aus der Ecke Fußgänger, Fahrradfahrer und andere sind die Autofahrer, die Händler natürlich, die auch sagen, viele Autofahrer, gerade Rentner, die vielleicht auf Mobilität angewiesen sind, müssen hier fahren. Abgesehen davon gibt es von der Deutschen Umwelthilfe ja auch ein Urteil oder es muss eine Kooperation, wie kann man das gestalten, damit das dann rechtskonform ist. Ja. Das wird eine große Aufgabe für den Oberbürgermeister.
Ja, ich lasse mich auf alle großen Aufgaben ein, ich bin mal gespannt. Aber tatsächlich bin ich da echt von überzeugt, dass man da eine Lösung findet. Man kann natürlich zum Beispiel viele Parkplätze freigeben für Menschen ab einem gewissen Alter oder so. Also wenn es Möglichkeiten gibt für Menschen mit einer Beeinträchtigung überall eine Parkmöglichkeit zu finden, warum machen wir das als Stadt nicht dann einfach so, dass man sagt, klar, in diesem dicht besiedelten Stadtteil sind viele alte Leute, die dann vielleicht auch nicht mehr so mobil sind. Und denen geben wir die Möglichkeit, da zu parken. Aber jeder Autoposer oder jeder Café Mama Mia oder wie sie da alle heißen, Besucher, der kann doch einfach auch ein paar Meter zu Fuß laufen.
Wäre Einbahnstraße noch eine Idee?
Ich fand das gar nicht verkehrt. Ich habe gehört, das hat sehr viel Trubel gesorgt und das war ja dann auch ganz schnell wieder vom Tisch. Aber es ist ja jetzt auch kein Riesenumweg, selbst wenn man das jetzt wieder machen würde. Also ich komme aber auch mit der Zweibahnstraße ganz gut klar.
Die Zweibahnstraße oder der Zweibahnfahrradweg, davon gehen wir jetzt mal weg. Womöglich kommen aber noch Verkehrsthemen, denn jetzt kommen ja noch 6 verschiedene Fragen, von denen wir 2 erwürfeln. Und Verkehr kam häufig, deswegen kommt das da auch vor. Ich hole mir mal den Würfel. Mhm. Und also alles außer Glas umschmeißen ist erlaubt.
Ich mache es lieber auf dem Boden.
Auf dem Boden ist gut, sodass wir sehen können.
Es ist die 4.
Frage 4 ist tatsächlich eine, die auf die ich gespannt bin. Wir hören mal rein.
Mein Name ist Dalia, ich bin 25 Jahre alt und bin Studentin, komme aus dem Stadtteil Altenessen. Warum wird gegen den Wohnmangel in Essen nichts unternommen? Es stehen viele Gebäude leer, die man als Wohnraum nutzen könnte, aber es nicht tut. Wann wird dies endlich mal passieren? Und wird dieser Wohnraum zukünftig noch bezahlbar sein? Es finden sich kaum bezahlbare Wohnungen in Essen.
Ich glaube, eine sehr drängende Frage, die sowohl bundespolitisch als auch in Essen pressiert.
Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein bundespolitisches Thema. Das ist halt das Problem mit den Spekulanten, ne? Ich wurde jetzt vor ein paar Tagen noch zum Thema organisierte Kriminalität oder ähnlich befragt und habe da gesagt, dass diese Gesetzeslücken halt nur nicht geschlossen werden, weil halt auch die Menschen davon profitieren, die diese Gesetzeslücken schließen könnten. Also die wissen ja ganz genau, was es für Lücken gibt und handeln dementsprechend. Und klar, dieses Problem, dass irgendwelche Leute Immobilien als Spekulation nutzen und für ihr eigenes späteres Leben gerne abgesichert sein wollen, ist ein ganz, ganz großes Problem. Gleichzeitig habe ich aber auch gerade dafür plädiert, die Innenstadt wieder zu beleben. Und wenn ich daherlaufe, dann sehe ich ganz genau, unten ist Wolwart und oben drüber sind doch noch super viele Meter Haus. Warum machen wir da denn nicht einfach einen Step und sagen, dass da auch mal wieder Menschen wohnen? Dann ist auch sonntags da was los und die Stadt wäre ein Stück weit schöner.
Das ist aber auch schon ein städtisches Ding. Eine Kommune kann ja schon sich einsetzen, Nutzungen umzuwidmen oder gerade bei Neubauten oder mit ihren Wohnungsbaugesellschaften.
Ja, das wünsche ich mir auch schon sehr lange, weil ich finde, dass die Rüttenscheider Straße so ein Vorzeige-Hotspot ist hier in der Stadt, wo man was erleben kann. Und warum sollte das in der Innenstadt nicht genauso funktionieren, wenn man da die Menschen einfach in den riesengroßen Gebäuden einfach wohnen lässt und nicht irgendwie hofft, dass da mal wieder eine Firma reinkommt, die René Benko vor die Wand fährt oder so, wer auch immer.
Ich fürchte, auch das wird wieder Geld kommen, dass man da was in die Hand nehmen muss. Die Frage, wo das herkommt, habe ich ja schon gestellt. Gibt es noch eine Idee irgendwie, wie als Stadt auch Einnahmen erschöpft werden können?
Ich könnte mir vorstellen, dass es, wie gesagt, mit Einnahmen jetzt auf einmal zu rechnen, ist natürlich schwierig. Als Stadt muss man dann natürlich auch erstmal wieder Geld in die Hand nehmen. Es hat ja auch super funktioniert, wie es vorhin in der Einleitung schon erzählt wurde, mit Grüne Hautstadt Europas und was Essen nicht alles schon gemacht hat. Und ich glaube, das wird einfach wieder funktionieren, wenn man sich mal ein bisschen traut. Wenn wir jetzt zum Beispiel die A40 wieder sperren könnten oder so, dann wird da auch wieder Geld reinkommen.
Das wäre eine Idee?
Ja, das finde ich zum Beispiel, könnte man mal wieder nachholen.
Ja, da kommen bunte Zeiten mit dem neuen Oberbürgermeister,
der noch gewählt werden muss.
Wir haben aber noch einmal Würfeln frei. Ja. Eine Frage wollen wir noch aus den 6 haben.
Oh,
ganz in die Ecke. Schon und die 4. Ja, da muss jetzt Kopfhörer runter. Jetzt kommt richtig Arbeit. Jetzt haben wir was doppelt. Hatten wir so auch noch nicht. Da wird nochmal gewürfelt.
Jetzt habe ich eine 6.
Eine 6. Aber das heißt nicht nochmal würfeln, wie bei manchen Spielen.
Mann, ich wollte gerade fragen.
Nee, die Kollegin Svenja Trappmann hat das zusammengefasst, weil da auch mehrere Zuschriften kamen.
Müll ist in Essen ein Dauerthema. Birgit kommt aus Borbeck, ist 63 Jahre alt, Bürokauffrau und ärgert sich vor allem in Borbeck über die Situation. Ihre Frage lautet deswegen, wann wird sich endlich um die Dreckecken in der Stadt gekümmert? Mit überfüllten Müllcontainern, herumliegendem Sperrmüll, dutzenden Einkaufswagen, Ratten und maroden Gebäuden.
So, jetzt so Fragen kriegt der Oberbürgermeister auch an den Tisch gestellt. Das muss gelöst werden. Wie?
Ja, das ist natürlich erstmal schwer zu lösen, weil selbst wenn man es aufräumt und dann immer wieder aufräumt, es wird nicht aufhören, dass die Menschen denken, es funktioniert ja, es wird ja aufgeräumt. Ich glaube, da muss man dann halt auch einfach in die Stadtteile, in die Betroffenen gehen und versuchen, in den Kontakt mit den Menschen zu treten und denen zu erklären, wie es funktioniert. Wir haben halt auch viele Menschen dazu bekommen, die es vielleicht anders gewohnt sind aus ihrem früheren Leben, wie man da mit der Müllbeseitigung umgeht.
Und Menschen wenn man, aus anderen Ländern oder was?
Ja, unter anderem oder halt aus anderen sozialen Umständen. Ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, es geht immer nur über den Dialog, sei es mit Menschen, die Müll in die Ecke werfen oder Menschen, die politisch anderer Meinung sind als man selbst. Es geht immer nur im Dialog. Und ich glaube, wenn man da auf die Menschen zugeht und denen ein bisschen erklärt, was Sache ist und dann auch mal vielleicht mit den Kindern den Sauberzauber in anderen Sprachen präsentieren würde oder sonst irgendwas, dann wird man da die Leute schon abholen. Und ich bin sowieso, Jugend und Soziales steht bei mir ganz weit oben. Und ich glaube, wenn man gerade solche Aktionen mit Dolmetschern oder sowas stattfinden lässt und auch Jugendhäuser mehr dafür öffnet, dass man da eine kulturelle Begegnungsstätte rausmacht, dann ist das für unsere Zukunft und für die Zukunft der Stadt sehr, sehr wichtig, dass man dann wenigstens die Kinder abholt. Schau mal.
Ich höre dann sehr soziales Parteiprogramm raus. Was tun Sie denn für die Wirtschaft in Essen?
Für die Wirtschaft in Essen, da müsste ich mich dann halt erstmal auch einarbeiten, ehrlich gesagt. Ne? Ich glaube, dass wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch, wie ich mich hier gerade so ein Stück weit auch fühle, in den ganzen Interviews, in den ganzen politischen Interviews, die ich aktuell führe, ich glaube, ich brauche dann halt auch erstmal meine Zeit und muss mir dann ein Bild von verschaffen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Essen sehr viel Potenzial hat, was nicht ausgeschöpft wird, weil es einfach bürokratische Hürden gibt oder halt, ich war da noch nie im Rat, Menschen gibt, die halt sich immer wieder querstellen, wenn es einen Sprung nach vorne geben sollte. Also wie gesagt, die Belebung des Hafens in Essen ist eine ganz große Sache, die mir vorschwebt. Und ich glaube, wenn man da einmal, und da muss man nicht mal viel Geld in die Hand nehmen, weil es ein schöner industrieller Look ist, wenn man da einmal ein bisschen durchfegt, dann hat man doch schon wieder eine Einnahmequelle.
Ideen eines Quereinsteigers, der erster Bürger der Stadt Essen werden will. Jetzt haben wir nicht geschafft und nicht erwürfelt, Sachen zu sicheren Fahrradwegen, zugeparkten Gehwegen, Baustellen, bessere Planung oder Clankriminalität. Das kommt dann in den 7 anderen Podcasts mit den OB-Kandidaten.
Ja, Clankriminalität war tatsächlich das Thema, was ich gerade angedeutet habe. Da bin ich vom Begriff her schon überhaupt nicht mit dabei, weil das halt einfach so ein Boulevard-Medienbegriff ist. Ich würde da organisiertes Verbrechen zu sagen und das wird auch von Politikern genutzt.
Okay, ich organisiere jetzt nochmal eine Fragenrunde aus dem Glas. Gerne. Also bitte einmal noch zufassen.
Ich gehe mal nach ganz unten, vielleicht war da noch niemand. Welches Talent hätten Sie gerne? Ich fände es, glaube ich, richtig, richtig gut, wenn, also so eine Superkraft oder ein Talent?
Talent, das kann auch eine Superkraft sein, falls man das
angeboren bekommt. Ich würde lieben gerne total schnell viele Sprachen lernen, weil ich glaube, dass das ein Oberbürgermeister heutzutage in unserer Stadt ganz gut gebrauchen könnte.
Welche Sprachen am liebsten? Also Holländisch natürlich.
Spanisch macht, glaube ich, Sinn. Die am meisten gesprochene Sprache. Jetzt müsste man noch vielleicht Russisch macht aktuell Sinn bei uns. Ja, und Arabisch vollkommen. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste sogar.
Nicht leicht, eine Herausforderung.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, eine kreative Herausforderung zum Abschluss. Wenn Sie diesen Podcast selbst bewerben wollen würden, bei TikTok zum Beispiel, wie würden Sie das machen?
Bei TikTok würde ich sagen, dass ein Podcast stattfindet oder ein Podcast zu hören ist von dem zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Essen. Also das würde ich gar nicht mehr in Frage stellen, weil TikTok arbeitet ja mit handfesten Fakten. Dann würde ich tanzen oder so. Keine Ahnung. Jetzt, ich weiß gar nicht, was aktuell Trend ist, aber irgendein Meme oder tanzen. Ich glaube, ich würde es mit einem Meme.
Irgendwas bewegen. Gießt man sich drüber oder zieht man sich an. Oder?
Ja, genau.
Ich glaube, die Zeit, wir gucken mal, aber wenn da noch eine Minute übrig ist, dann sind wir so im Schnitt. Das haben die anderen meistens auch genauso geschafft.
Sehr gut.
Sind wir durch. Das war die Folge Nummer 7 von 8 beim Essen im Ohr Spezial vor der Oberbürgermeisterwahl in Essen. Die Nummernfolge, ich sage das für die, die das noch nicht mitbekommen haben, richtet sich nach dem Wahlergebnis der zugehörigen Partei Partei vor 5 Jahren, so haben wir es ausgerechnet, 1 bis 8, aber Podcast kann man ja in der Reihenfolge hören, wie man will. 2 Hörerfragen haben wir gewürfelt, deswegen die anderen haben wir ja genannt, die sind zum Teil dann in den anderen Podcast-Folgen drin. Die Fragen im Glas kamen aus dem Pool von 100 Fragen, die auch bei allen auf dem Tisch standen. So waren die Voraussetzungen erstmal gleich und zu Gast die letzten gut 30 Minuten Mike Rohleder von der Partei. Danke fürs Kommen und standardmäßig wünsche ich viel Erfolg und einen fairen Wahlkampf.
Ja, dankeschön.
Alle Podcasts könnt ihr auf radioessen.de hören. Dort findet ihr auch viele Informationen rund um die Wahl und die Kandidierenden. Klickt da mal durch, das sind viele schöne Seiten. Auch warum, wer, was, wann wählt am 14. September. Nochmal alle Daten dazu. Und natürlich am 14. September abends ab 18 Uhr. Nee, früher schon gehen wir auf Sendung und berichten. Da werden wir über die Wahlergebnisse und den Verlauf, ob was schiefgegangen ist, berichten und natürlich auch Reaktionen der Kommunalwahl für den Rat und der Oberbürgermeisterwahl. Ich bin Christian Pflug, wünsche noch einen schönen Abend, morgen oder Mittag. Egal, je nachdem, wo ihr uns zuhört. Tschüss.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.